herzlich willkommen zu Magas Braller Plaudertasche. Und die Maga, die hat heute wieder Gäste dabei. Einen Gast, einen ganz besonderen Gast, einen Schopflocher. Und Maga, du stellst ihn jetzt vor.
Ja, ich habe einen ganz, ganz, ganz tollen Gast heute eingeladen. Und ich habe mich so gefreut, dass er meine Einladung angenommen hat. Nämlich der Ludger Pfanz. Und der kommt aus Schopfloch, aber ist in Feuchtwangen schlechthin der Kulturguru, würde ich sagen. Also eine ganz, ganz wichtige Person. Und der hat ja das ganz bekannte Beyond Film Festival kreiert in Feuchtwangen. Aber zuvor muss ich natürlich schon wegen was anderes noch erzählen. Herzlich willkommen, Ludger.
Danke für die Einladung.
Das ist schön, dass du da bist. Ja, also wie ich es wieder gelesen habe, da war ich ja total beeindruckt. Da hätte ich gleich ehrfürchtig einen Hicks machen müssen. Also es war ganz beeindruckend, weil der Ludger kommt aus Schopfloch. Und hat schon mit 14, war er schon Mitbegründer von dem Jugendkulturzentrum in Feuchtwangen. Also das war damals schon beachtlich. Ne? Das war ja schon, ja, das war wirklich beachtlich. Und der Ludger hat Theater- und Literaturwissenschaften studiert in Berlin. Und zwei Jahre später bereits war er dann Mitbegründer des Kunst- und Kulturzentrums in Kreuzberg. Und da gab es so eine Subkultur. Und Ludger, du musst jetzt einmal ein wenig erzählen von der Subkultur. Was war das damals, 1980? Was hat man da drunter verstanden in Berlin?
Ja, vielleicht ganz kurz nochmal zu Feuchtwangen. Wir hatten damals, es klingt heute alles ein bisschen altbacken, aber tatsächlich eine der ersten NGOs oder gegründet.
Und was ist eine NGO? Müssen wir ausholen?
Eine nicht kommerzielle Vereinigung,
eine
Bürgerinitiative.
Eine Bürgerinitiative, sehr schön.
Und die hatte den heute klingt es etwas peinlichen Titel, Mach was los in der Provinz. Also damals, in der Zeit, wenn man auf dem Dorf aufgewachsen ist und noch kein Auto fahren durfte, war man ziemlich lost.
Ja,
lost. Und deswegen haben wir tatsächlich in Dinkelsbühl und in Feuchtwangen immer wieder Aktionen gemacht und dann eben den Jugendraum besetzt. Am Anfang, dann wurde der so mehr oder weniger als selbstverwaltet legalisiert. Und nachdem ich dann in Berlin war, habe ich mir gedacht, das kann man alles ein wenig größer machen. Und das war damals die Zeit der Hausbesitzer. Und da haben wir tatsächlich ein anarchistisches Kunst- und Kulturzentrum gegründet. Also der Begriff Anarchismus, der macht ja vielen Leuten Angst.
Macht immer ein wenig Angst.
Aber es geht ist eigentlich so eine ökologisch-philosophische Idee, wo man versucht, das individuelle Recht auf Freiheit und soziale Verantwortung auf eine sinnvolle Weise zu kombinieren.
Und da war ja Kreuzberg prädestiniert dafür,
Das war der Platz dafür. Ich meine, dadurch, dass Kreuzberg ja eigentlich abgerissen werden sollte, war einfach plötzlich viel Raum da, mit dem man was anfangen konnte. Und Kunst und Kultur braucht halt Platz.
Und das ist heute noch Bund und Kultur und alles, passt alles bestens in Kreuzberg, ne?
Und da hatten wir eben wir hatten einen Café, verschiedene Theaterräume, Musikproberäume. Wir haben auch ein Kino da reingebaut. Mhm, das hieß DPA, aber nicht die Deutsche Presseagentur, sondern der parfümierte Albtraum.
Oh Gott. Das ist ja lustig, also das ist ja gut, ja. Ja, du bist ja schon mit 24 Jahren schon als freier Regisseur, als Autor, als Produzent zu Filmproduktionen nach USA, China, Süd- und Mittelamerika, ihr sogar in Irak und auch nach Simbabwe, das ehemalige Rhodesien, kommen. Also wie kann man das schaffen in der kurzen Zeit und in der Jugend? Du hast ja da wirklich viel bewegt schon gehabt, ne?
Naja, das zieht sich natürlich über einen gewissen Zeitraum hin. Also ich habe damals auch in dem Kunst- und Kulturzentrum hatten wir Videostudios eingerichtet. Und deswegen konnte ich hatte schon mit Filmmaterial gearbeitet, aber eben auch mit Video und war immer sehr über meine Schopflocher Herkunft und meine Kindheits-Karl-May-Lektüre ein großer Freund von indigenen Völkern.
Aha.
Und dann habe ich tatsächlich fast 3 Jahre mit verschiedenen indigenen Völkern in Widerstandssituationen verbracht, da Filme drüber gemacht, unter anderem die Apache, die Lakota, die Hopi, die Navajo.
Ja.
Dann war ich in Guatemala und war zeitweise Bodyguard für Rigoberta Menchú, die dann 1992 den Friedensnobelpreis gewonnen hat.
Aha,
eine indigene Widerstandskämpferin. Und dann von da aus bin ich dann eingeladen worden im Amazonas, die indigenen Völker im Widerstand gegen die Ölgesellschaften zu unterstützen. Ja, also Manaus ist Brasilien, ich war hauptsächlich auf der Ecuador-Seite.
Okay, ja.
Weil ich spreche sehr gut Spanisch, aber mein Portugiesisch ist wackelig.
Ja,
ist
weil das ist ja, Brasilien ist
ja, und von da aus kam dann immer die Situation, dass ich angefragt worden bin bei verschiedenen Menschenrechts- und Ökologieproblemen, ob ich da hinkommen kann und einen Film dazu machen kann. Und dann hatte ich halt das Glück, dass ich in verschiedenen Ländern, wie unter anderem in Kuba, internationale Filmpreise gewonnen habe. Und so wurde plötzlich aus so einem politischen Engagement tatsächlich auch ein Beruf.
Also das ist schon beeindruckend, ja. Aber war das dann nicht manchmal recht gefährlich auch, wenn du da gefilmt hast irgendwie gerade so?
Ja, oder, also ich würde mal sagen,
da muss
ja.
man ja mutig sein, ja, ne? Dann also was aufzunehmen, was vielleicht nicht unbedingt.
Es war ein wunderbarer Grad von Verrücktheit, ja weil zeitweise wusste man tatsächlich nicht, ob man am nächsten Tag noch da ist.
Ja.
Also ich war in radioaktiv verseuchten Gebieten, ich war in Gebieten, wo auf uns geschossen wird, wo ich im Irak war. Da haben mich die Palästinenser nach Bagdad reingeschmuggelt und ich lag im Bazar mit der Kamera und habe gefilmt, wie der alte Busch da die Bomben draufgeworfen hat.
Ja.
Ich habe nur so Blödsinn gemacht.
Blödsinn? Das kann der Blödsinn, um Gottes Willen.
Und dann bin ich mit knapp unter 40 Vater geworden und da habe ich dann ein wenig...
Ja, die Bremse nein. Ja, da muss man ein wenig
Korrektur gemacht. Ja, das Korrektur ist schon richtig.
Gemacht. Man darf sie doch nicht so... sein Leben so arg aufs Spiel setzen. Ja. Ne? Da hat man dann eine andere Verantwortung. Ja. Du hast ja über 20 Dokumentarfilme gemacht und sind es dann meistens, das, was du jetzt gesagt hast, über indigene Völker oder was war der Hauptteil von den Dokumentarfilmen?
So? Na, ich habe am Anfang hauptsächlich über indigene Völker Filme gemacht, dann habe ich zusammengearbeitet mit einer kurdischen Regisseurin, mit der ich fast 30 Jahre zusammengearbeitet habe, Gülsar Özkan, mit der ich auch das Festival gegründet habe. Dadurch sind dann die Themen auch so ein bisschen Mittlerer Osten gerutscht. Dann hatten wir eben über persönliche Kontakte auch, war ich in Zimbabwe und dann ganz viel in Asien, also in China, in Singapur, in Japan.
Und aber das ist alles so unterschiedlich, ja doch, ne?
Ja, und auch die Filme haben, ich habe mehr als die Hälfte aller meiner Filme waren so Herzblutfilme. Also das war so, da muss man was machen, also das kann man, da kann man nicht einfach zugucken.
Ja.
Gelegentlich habe ich aber auch Filme gemacht, also aus reinem Interesse. Ich habe also, die waren auch nicht einfach. Ich habe zum Beispiel 1994 in China einen Film über Tai Chi Chuan und Daoismus gedreht, also über diese Kampfkünste.
Ja.
Das war jetzt kein politisch explosiver Film, aber was da interessant war, zu dieser Zeit durfte man als Langnase, als Weiße.
Ja, Langnase, das sind ja die Langnasen da drüben, ja.
Gar nicht ins Land mit der Kamera und viele Gegenden gar nicht rein. Also ja, wir haben Kameras damals tatsächlich nach China reingeschmuggelt und haben da illegal gedreht und haben da Filme gemacht. Also,
das ist schon bemerkenswert, muss ich schon sagen. Meine Zeit. Du hast da auch einen Kinderfilm, das Abenteuer um die Ecke. Ist das zu verstehen, weil dein Papa geworden bist, dass in die Richtung ein wenig gegangen bist? Oder was war das dann? Und was ist denn eigentlich ein Kinderfilmformat?
Das ist ein Serienformat. Ja, und das ist tatsächlich mit meinen Töchtern zusammen. Ich habe als Filmemacher natürlich versucht, meinen Töchtern Filme zu zeigen. Und Filme mit weiblichen, jungen Mädchen als Protagonistinnen. Und da gibt es ja fast nichts. Da ist er dann mit Mulan und Bibi Langstrumpf ist ja schon fast der Käse gegessen. Mhm. Ja. Dann habe ich aber immer in Ökologiebewegungen, eben auch über diese indigenen Völker gearbeitet und habe dann den Natur- und Tierfilme gezeigt. Und da waren es immer weiße Männer, die ja dieses Abenteuer erlebt haben. Und dann habe ich mir gedacht, da lassen wir uns was anderes einfallen. Und dann habe ich mit meinen zwei Töchtern, also sie waren die Protagonistinnen, die die Abenteuer erleben.
Ja.
Und wie sie noch ganz klein waren, haben wir angefangen, da hieß die Filmreihe Das Abenteuer um die Ecke. Und dann sind wir halt in Schwarzwald und in die Rheinauen und haben da Tierbeobachtungen gemacht und mit Experten irgendwie. Und dann ist es meine Töchtern aber ziemlich schnell zu langweilig geworden und dann haben wir das ausgedehnt. Das hieß dann Adventure Girls, Abenteuermädchen, und haben dann im Regenwald von Costa Rica und bei Tempelausgrabungen in Syrien weitergemacht. Und irgendwann kamen dann meine Töchter in die Pubertät und dann war mit Papa Abenteuer zu machen nicht mehr das Coolste.
Ja, da sind dann andere Faktoren. Da gibt es wahrscheinlich wieder wegen einem Freund irgendwo, mit dem man liebäugelt. Ja, dann
aber ich wollte halt einfach so viel wie möglich Zeit, also qualitativ hohe Zeit mit meinen Töchtern verbringen.
Aber das ist doch toll. Das ist doch gerade schon, wer kann das schon bringen, ne? Das heutzutage, ne? Ja, Sie haben ja dann, Ludger, du hast ja dann im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe, warst du dann, hast du gelehrt und auch auf der Staatlichen Hochschule für Gestaltung. Und es hat wahnsinnig viele Sparten beinhaltet. Das war Video, Sound, Film, Animation. Also da war alles dabei, ne? Das hast du alles gelehrt dort.
Ja, wir haben vor knapp mehr als 30 Jahren, dieses Zentrum für Kunst- und Medientechnologie und die Hochschule für Gestaltung gegründet, als eine völlig neue Reformhochschule. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Damals gab es den Begriff Medien nicht.
Das ist ein neues Wort. Ne?
Heute gibt es 70 Universitäten, die irgendwas mit Medien unterrichten. Medien. Wir waren damals die erste Medienkunsthochschule und auch mit Medientheorie.
Aha.
Ja? Wir hatten die erste Professur weltweit für Computerkunst. Da konnte sich damals vor 30 Jahren noch keiner vorstellen, dass man mit Computer Kunst machen kann.
Ja.
Ja? Und deswegen hatten wir immer gesagt, so, wir bringen alle Künste zusammen und gucken, was man da macht. Also wir hatten eben die Performance, die Malerei, den Film, die Skulptur, die Musik. Also wir haben alles versucht, da reinzubekommen, zu sagen, jetzt denken wir in den größeren Konzepten des Mediums.
Ja.
Ja? Und da war meine Kompetenz, kam natürlich aus dem Film.
Natürlich,
Aber meine Aufgabe war immer zu gucken, was können junge Künstler mit den neuesten Technologien anstellen. Deswegen hatte ich dann eine Forschung zu 3D-Stereoskopie, 3D-Filme und dann eben auch.
Ja, also das ist schon sehr beeindruckend, muss ich schon sagen. Und du hast ja schon vor 8 Jahren ein Forschungsinstitut gegründet, künstliche und künstlerische Intelligenz. Das sind ja zwei Paar Stiefel, ne?
Das hast du richtig formuliert,
ne?
Ja, das war genau meine Absicht zu sagen. Also künstliche Intelligenz und künstlerische Originalität sind zwei Paar Stiefel. Was interessant war, bei diesem Forschungsinstitut, wo ich das vor 8 Jahren gegründet habe, haben die Leute gelacht bei meiner ersten Konferenz, weil man gedacht hat, künstliche Intelligenz und Kultur und Kreativindustrie haben nichts miteinander zu tun. Heute lacht da keiner mehr.
Nein.
Heute haben sie panische Angst davor. Was aber interessant ist dadurch, dass ich kann tatsächlich etwas Beruhigendes sagen, dadurch, dass ich mich 8 Jahre mit beschäftigt habe. Künstliche Intelligenz ist wunderbar, wenn man richtig schlecht ist. Also wenn du von irgendwas keine Ahnung hast, mach dir ChatGPT, was mittelmäßig ist. Ja? Wenn du mittelmäßig bist, macht ChatGPT oder die künstlichen Intelligenzen was leicht besser als mittelmäßig ist. Wenn du genial bist, macht die künstliche Intelligenz mittelmäßig. Das ist auch ganz logisch, weil die Fähigkeit von künstlicher Intelligenz ist ja unendlich viele Daten zusammenzuziehen in die gemeinsamen Nenner. Das heißt, ausgesprochene Originalität, ausgesprochene Kreativität, ja, eine Einzigartigkeit kann künstliche Intelligenz nicht finden. Ja, also noch Jahrzehnte nicht. Ja.
Ja, also das ist schon, muss ich wirklich sagen, wenn ich oft mal was sehe oder lese, denke ich, mein Gott, ist das toll formuliert, das bringe dich nie selber zusammen in kurzer Zeit. Ne? Ja. Oder in TikTok, wenn man dann sieht, wie die ganzen Tiere und die Kinderli miteinander spielen und der Mund bewegt sich, dann denke ich mir, die kann doch mit 2 Jahren noch nicht so viel reden. Ne? Das ist unwahrscheinlich, was da geboten wird.
Künstliche Intelligenz kann natürlich ganz viele Fake-Sachen handwerklich extrem gut machen.
Ja.
Aber jetzt überleg mal zum Beispiel den Vincent van Gogh.
Ja.
Ja? Mhm. Zu seiner Zeit hätte eine künstliche Intelligenz, wenn sie schon existieren wird, ihn nicht erfinden können. Jetzt, wenn man den Van Gogh und den 100 Wasser und den Kandinsky hat, kann künstliche Intelligenz, weil sie sich auf darauf zugreift, sowas zu machen. Aber die künstliche Intelligenz wäre nie auf einen neuen Stil oder auf was Neues, Originelles gekommen. Mhm. Ja.
Aber die auf was, was bereits ist. Ne?
Genau, die kann sozusagen eine, einen wunderbaren Eintopf aus all dem, was es jetzt gibt.
Was es gibt,
macht.
Genau. Ja? Das ist ein guter Spruch, ja, das stimmt. Ne? Ja. Ja. Ja, wie schafft man denn das? Ich meine, du warst ja dann, ach Gott, mindestens 17 Länder habe ich da schon mal mir ein wenig durchgelesen. Wie kann man das dann mit Familie so auf den Nenner bringen? Geht das gut? Oder?
Na, meine Partnerin war eine Regisseurin.
Na ja, gut, dann ist vom Fach.
Meine kleine Tochter ist inzwischen eine Regisseurin, eine junge Regisseurin. Mhm. Meine große Tochter schreibt Fantasy-Bücher. Mhm.
Ach, das heißt, wir waren
halt schon immer eine verrückte Künstlerfamilie.
Ja, das ist aber schön, dass alle mitmachen können.
Ja,
ne?
Und wenn meine Partnerin irgendwo einen Dreh hatte, dann habe ich mich um die Kinder gekümmert. Aber ganz viel, wie eben beim Abenteuer um die Ecke, haben wir die ganze Familie eingepackt und sind zusammen losgezogen.
Ja, und seid los und habt das Abenteuer miteinander gemacht. Ne?
Und natürlich ist es, ich habe ja dann zeitweise auch noch zwei Eltern zu pflegen gehabt. Wenn man einen Fulltime-Job an der Uni hat, ich hatte nebenher eine Honorarprofessur, zwei Forschungsinstitute, ein Symposium, das Festival, die Auslandseinladungen, zwei Kinder, eine Firma und zwei Eltern zu pflegen, dann weiß man, was man gemacht hat am
Hut
Abend.
Hut ab, wirklich wahr. Wo hast du eigentlich immer gewohnt? Wo war der Hauptsitz sonst? Immer in Schopfloch oder?
Nee, also fast 20 Jahre hatte ich keinen Hauptwohnsitz.
Naja, gut, ich meine, nachdem
ich. Und dann, nachdem ich angefangen habe, an der Uni zu unterrichten, da hatte ich in Ettlingen.
In Ettlingen bei Karlsruhe.
Ja.
Ne? Prima. Gibt es ein ganz deutsches Hotel, der Ettlinger, der Erbrenz?
Erbrenz.
Ja, kenne ich schon. Naja, und dann habe ich herausgefunden, du warst in Harare, in Simbabwe, in dem frühen Rhodesien. Und da hat ein Frauenfilmfestival stattgefunden. Also ich war dort zweimal drunten zu Mugabes Zeiten, ja. Und ich weiß nur, da haben wir in einem Hotel gewohnt, in der Trautbeck Inn. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da habe ich gemeint, ich bin in der Schweiz, so war das. Und es war alles so ehrwürdig, so englisch mit. Und dann hat in der Früh der Butler an der Tür knock, knock, early morning tea, ne, so richtig old world style. Da hast du überhaupt nicht gedacht, dass du in Zimbabwe bist. Du warst richtig in England eigentlich, hotelmäßig. Und draußen haben die Weihnachtsbäume haben da, waren da. Also es war ganz. Und wie kommt jetzt das dazu, dass da ein Frauenfilmfestival? Ja. Der Mugabe war ja nicht so einfacher. Ne?
Ja, also ich war zum ersten Mal in Zimbabwe, weil eine gute Freundin von mir, Tsitsita Rangaremga, die in der DFB in Berlin Film studiert hat und die zur bekanntesten Autorin und Regisseurin von Zimbabwe wurde. Mhm. Die hat einen Film über Elefanten im Busch drehen wollen und fand tatsächlich in ganz Südafrika keinen Kameramenschen, der mit ihr in den Busch wollte, weil das war denn alles zu gefährlich.
Ach wirklich?
Ja. Und dann hat sie mich gefragt, ich habe gesagt, du, ich mache keine Kamera für andere Leute. Und dann gesagt, du warst in jedem verfluchten Dschungel. Ja? Und ich brauche dich jetzt. Ja? Und dann bin ich halt nach Simbabwe geflogen, dann haben wir da diesen Film gedreht. Und in der Zeit hatte sie angefangen, ein afrikanisches Frauenfilmfestival zu gründen, also nur für afrikanische Frauen. Und nachdem dieses Festival lief, hat sie mich gefragt, ob ich da in die Jury kommen würde.
Na, das ist ja wirklich eine Ehre, ne? Und du warst ja wahrscheinlich, sag jetzt, der einzige Weiße da, oder?
Ja.
Ja, siehst du, so ist es richtig, ne? Dass man da überhaupt keine Berührungsängste hat und dass man das akzeptiert, andere Hautfarbe, und das ist doch wunderbar, oder nicht?
Ja. Ja. Und ich meine, das ist ja auch genau, wo man eigentlich wieder hindenken müsste, dass nicht unser Geschlecht, unsere Hautfarbe oder unsere Nationalität einen ausmacht, sondern das, was man tut, das, was man glaubt und das, wofür man steht, die Haltung darüber beurteilt wird.
Genau.
Was macht jemand?
Ja, und jetzt kommen wir auf das Hauptsächliche, nämlich das Beyond Film Festival. Also ich muss jetzt da schnell noch ein wenig was sagen. Ich habe ja die Frau Dr. Wüstenhagen hier gehabt vor einigen Tagen. Und die hat dann eben auch erzählt, dass Feuchtwangen wollte auch als Festspielstadt, so wie Dinkelspiel und Rodenburg da stehen, mit einem mit einem Theaterstück und das hieß 1648, soll 30 Jahre nachdem der 30-jährige Krieg vorbei ist, was darstellen. Gott sei Dank ist es doch nicht so angekommen und man hat dann die Kreuzgangsspiele kreiert. Und das ist ja ein Wahnsinnsrenner und die machen ja unwahrscheinlich viele Sachen. Da haben wir ja drüber gesprochen. Und jetzt haben wir ja auch noch zusätzlich das Beyond Festival und das ist der Initiator, ist Mai Lüdger, vis-à-vis. Und der hat es vor, ich glaube, 3 Jahren hast du das gegründet und bringt in einem kleinen Kino, das schon immer da war in Feuchtwangen, bringt da ein wahnsinniges Filmfestival. Und zwar geht es immer so 4 Tage und an jedem Tag wird ein Vorfilm gespielt und ein Hauptfilm. Und einmal kann es was Ernstes sein, dann ein wenig auf was Lustiges und ein wenig mehr dokumentarisch. Und zum Schluss gibt es dann eine Auswertung und es werden dann Preise vergeben. Jetzt erzähl einmal ein wenig über das Beyond. Und warum heißt das Beyond? Das heißt ja Jenseits oder wie soll man das verstehen? Wie
bist du da draufgekommen? Ja, ich hatte das Festival eigentlich 2011 mit Gürzel schon gegründet, damals noch im ZKM. Mhm. Und wir hatten immer Themen für jedes Jahr.
In ZKM, das ist in Karlsruhe, ne? Ja, das muss man nur schnell sagen.
Und dann hatten eben meine Studierenden gesagt, weil es das erste Mal ging um so 3D-Filme, ein 3D-Filmfestival, das klingt richtig sexy. Und ich habe gesagt so, nee, wir nennen das Festival Beyond. Das wird erstmal schwieriger, den Begriff festzusetzen. Mhm. Aber Beyond heißt für mich drüber hinausgehen. Mhm. Immer über das, was andere tun, weitergehen.
Ja. Mhm.
Und deswegen kann man dem Festival jedes Jahr sozusagen ein neues Image geben.
Mhm.
Und vor 3 Jahren habe ich dann geguckt, wäre das möglich, das in das Kino in Feuchtwangen zu exportieren, wieder zurück in die Provinz zu exportieren. Das war das Kino, wo man früher Händchen gehalten hat und sich zum ersten Mal geküsst hat.
Natürlich,
hinten auf der Bank.
Ja, das war so.
Ja.
Lüdger, ja. Du kennst die aus. Ja.
Ja. Und das war, wir hatten alle ziemlich Sorgen, ob das möglich ist, ein internationales Festival nach Feuchtwangen zu transportieren. Und seit diesem Jahr ist es klar, das wird ein Renner.
Ja.
Also wir hatten jetzt wirklich nahezu fast jede Vorführung vollbelegt.
Ja, das denke ich.
Wir hatten jetzt. Es kam eine Regisseurin aus Moskau, es kam eine Regisseurin aus Paris. Also die Leute kamen von rund um die Welt, um in Feuchtwangen ihren Film vorzustellen. Meistens Deutschlandpremieren, einmal sogar eine Weltpremiere von einem russischen Film, zum ersten Mal überhaupt einem Publikum in Feuchtwangen gezeigt
wurde. Und in Feuchtwangen, da schau her.
Und das ist schon ganz toll.
Das ist doch ein Highlight.
Ja, und ich hatte dieses Jahr tatsächlich 3 russische Regisseurinnen eingeladen, weil ich mir immer denke, wenn Konflikt entsteht und die Grenzen zugeht, dann ist Kunst und Kultur die einzigen, die noch Brücken aufrechterhalten können.
Mhm.
Ja. Und es war witzig, ich wurde tatsächlich gefragt, ob es legal ist, russische Filme zu zeigen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich dafür ein Gerichtsverfahren an den Hals bekomme, das würde mir sehr viel Spaß machen.
Ja, aber das Kino ist eigentlich gar nicht so groß, ne?
150 Leute gehen da schon rein.
Ja, das ist schon schön. Ja, also, und dann wollte ich noch einmal was fragen. Und zwar, da ist auch eine Unterstützung dabei vom Herrn Wolfgang Grebenhoff, ne? Der ist da irgendwie involviert?
Ja, das Kino war das Kino meiner Jugend.
Jugend, ja, genau.
Und dann ist es aber pleite gegangen. Mhm, die haben die Umstellung auf digital nicht finanzieren können. Und dann hat sich in Feuchtwangen, da war ich auch mit Gründungsmitglied, einen Verein gegründet, als Kulturkino Feuchtwangen.
Ja.
Und wir haben dann mit Unterstützung der EU, nationalen Geldern und hauptsächlich der Stadt Feuchtwangen, dieses Kino nochmal komplett umbauen können.
Mhm.
Und das ist jetzt ein Kulturkino. Und der Wolfgang Grebenhof ist der Vorsitzende von diesem Verein.
Genau.
Und die machen das alles in Ehrenamt. Also ein kommerzielles Kino würde sich nicht tragen können.
Klar. Mhm.
Aber die machen alles Ehrenamt und die waren völlig begeistert.
Mhm.
Die haben vor 3 Jahren dieses Kino wieder geöffnet. Und jetzt haben sie plötzlich auch ein internationales Festival im Haus.
Also das ist unwahrscheinlich. Ja, ne? Also ich muss wirklich sagen, da ist ja Feuchtwangen ist jetzt so eine richtige Kulturhauptstadt geworden, ne? Mit den Kreuzgangsspielen und mit einem Beyond. Also das ist schon einzigartig. Und es zieht sich ja dann vom Sommer her bis zum Herbst rein, ne? Kann man sagen. Also das ist schon beachtlich. Also da Hut ab, Ludger, Hut ab. Ganz toll. Naja, was wollte ich noch sagen? Ja, das muss ich immer wieder sagen, aber du hast es wahrscheinlich schon mal erwähnt, wie so Koryphäe wie du aus dem Mendine geschwängerten Schole, ne, Schopfloch sagt man dort, wie kommt man dann wieder zurück zu den Wurzeln und
naja, nach Heim? Das Erste ist, ich habe sehr viel Inspiration aus dieser Herkunft von Schopf und Schopfloch genommen. Einmal auch aus dieser jüdischen Tradition. Deswegen
erzähl einmal das noch einmal, das hast du vorher erwähnt.
Ja.
Ne?
Also Schopfloch war ja von den Nazis mehrfach abgeriegelt, hauptsächlich eben wegen der jüdischen Bevölkerung.
Genau.
Aber auch die nicht-jüdische Bevölkerung in Schopfloch wurde von den Nazis als Zigeunerähnlich, als untypische Jänisch. Eingestuft. Und dann hat man Untersuchungen gemacht über die Vererbbarkeit von antisozialem Verhalten und Kriminalität.
Ach Gott.
Also wir Schopflocher in meiner Jugend, selbst wenn wir schon nach Dürrwang gegangen sind, haben die Leute gesagt, bring die Wäsche weg und die Mädels rein, die Schopflocher kommen. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, ist der Ruf erst ruiniert. Ich kann eigentlich in meinem Leben gar nichts falsch machen mit so einer Vorverurteilung.
Ja. Herrlich, herrlich. Ja,
und das hat mir aber dann auch ganz viel Mut gegeben. Aber ich bin tatsächlich genau mit meinem 18. Geburtstag da weg. Das war mir natürlich erstmal auch zu eng.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und ich meine, heute nach Schopfloch zurückkehren mit dem Internet und also auch wie ihr, was ihr jetzt hier machen könnt, war ja damals unvorstellbar.
Ja,
man war wirklich völlig abgeschnitten.
Ja.
Und habe aber immer tatsächlich mein Schopflocher geliebt. Mhm. Ja, und genieße es auch zurückzukommen und es ist auch eine Sache, die mir wirklich, nachdem ich jetzt zurückgekommen bin, sehr gut gefällt, ist, ich bin ja in Schopfloch wirklich geboren, also nicht in Dingelsbühl,
richtig in Schopfloch. Nein, du bist in Schopfloch, also mit Hebamme wahrscheinlich noch oder so.
Ja, also ich gehöre wirklich dazu, ja, aber dadurch, dass ich so lange weg war, dass ich ein Künstler bin, dass ich lange bei Indianern gelebt habe, alle diese Sachen, das heißt, ich bin ein richtiger Schopflocher und muss mich aber nicht unbedingt komplett Schopfloch-Gesellschaftsnorm verhalten.
Ja, genau.
Und das ist natürlich eine wunderbare Mischung.
Das ist schön. So, jetzt habe ich dann noch ein wenig Witzel zum BOMO gehen. Und zwar, das habe ich kürzlich gehört, was ist denn der Unterschied zwischen Theater und im Bundestag? Im Theater werden die guten Schauspieler schlecht bezahlt.
Ja, super.
Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du heute gekommen bist und alles ein wenig erzählt hast und von der Kulturhauptstadt in der Gegend, nämlich Feuchtwangen. Also das war so toll, dir zuzuhören und du hast so viel mit einbracht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir.
Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Gastfreundschaft.
Ja, gern.
So, und das war's jetzt wieder, Magas Bralle Plaudertasche Podcast. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Podcast abonnieren wollen, können Sie das gerne tun. Am Ende gibt es einen Button, da drücken Sie drauf, abonnieren und dann sind Sie mit der Prallen Plaudertasche von Maga verbunden. Bis dann, bis nächste Woche. Tschüss.